Herzlich willkommen zur Konferenz der DPharma Deutsche Fachmarkt AG. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Matthias Schrade.
Hallo, herzlichen Dank für die Teilnahme unserer Konferenz anlässlich des neuen Monatsberichts, den wir heute veröffentlicht haben. Die Präsentation zu dieser Telefonkonferenz finden Sie wie immer bei uns auf der Homepage im Bereich Präsentationen oder direkt verlinkt etwa in der Mitte der Startseite. Für diejenigen, die uns noch nicht so gut kennen, jetzt nur aus Neugierde reingeschneit sind, wir haben als Geschäftsmodell, wir kaufen etablierte bestehende Fachmarktzentren, kleine Einkaufszentren mit bonitätsstarken Filialisten als Ankermieter. In der Regel haben die Objekte im Einkauf wenig Investitionsbedarf und wenig Leerstand. Die typische Objektgröße bewegt sich bei uns in der Regel zwischen 1 und 5 Millionen und wir landen aufgrund unserer Kriterien in der Regel in kleinen bis mittelgroßen Städten. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal ein bisschen anders, dank des Marktumfeldes. Grundsätzlich verfolgen wir eine Buy-and-Hold-Strategie. Wir kaufen, um zu behalten, mit dem Ziel, zweistellige Eigenkapitalrenditen zu erzielen. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Highlights. Jetzt per 30.09. stehen wir bei einem FFO von 7,6 Millionen. Das ist ein Plus von 7% gegenüber dem Vorjahr. Der annualisierte FFO ist schon deutlich weiter vorangelaufen durch die Vielzahl an Transaktionen. Wir stehen aktuell bei 12,1 Millionen per heute. Das sind 2,52 € je Aktie. Ansonsten ist bereits bekannt, wir hatten Anfang des Jahres das Fachmarktzentrum Büdelsdorf verkauft mit einem größeren Liquiditätszufluss. Wir haben eine Reihe von größeren Vermietungserfolgen gehabt. Auch das ist überwiegend schon am Jahresanfang gewesen. Und wir haben zwischenzeitlich, das ist neu, insgesamt 13 Zukäufe mit künftig rund 2,7 Millionen zusätzlichen Mieten. Das ist eine Rekordzahl an Zukäufen, was die Stückzahl angeht. Vom Volumen her sind wir noch nicht ganz auf dem Rekord, aber das Jahr ist ja noch jung. Denn wir prüfen auch weiterhin eine Rekordzahl an potenziellen Kaufobjekten. Es ist schwer vorstellbar, was da im Hintergrund alles bei uns noch auf dem Tisch liegt. Zu den Kennzahlen. Der Portfoliowert hat sich zum Stichtag 30.09. leicht erhöht. In Klammern, das ist ohne die jüngsten neuen Objekte, die hier noch nach dem Stichtag gekauft wurden. Es ist außerdem keine Neubewertung erfolgt, trotz Vermietungserfolgen unterjährig. Wir gehen also davon aus, dass wir aktuell schon bei über 300 liegen. Und wahrscheinlich auch sind die Bestandsobjekte dann noch ein wenig höher im Portfoliowert zum 31.12. dann zeigen werden. Der Umsatz ist um 18% gestiegen, maßgeblich durch die Objekte, die wir aus dem letzten Jahr, dieses Jahr ganzjährig drin hatten. Im laufenden Jahr ist von den Objekten, die wir dieses Jahr gekauft haben, noch ja, buchstäblich nichts an Ertrag drin. Die sind im kleinen Umfang im vierten Quartal und ansonsten alles erst im nächsten Jahr. Die Ergebniskennzahlen auf Seite 5. Das Nettoergebnis ist durch den Verkauf Büdelsdorf um 38% gestiegen. Bereinigt hat sich da kaum was getan. Der FFO ist um 7% gestiegen, ebenfalls nur relativ leicht, was daran liegt, dass wir dieses Jahr kaum zusätzliche Objekte hatten, gleichzeitig aber auch ins Wachstum deutlich investiert haben. Das sage ich später noch zwei Sätze dazu. Bei der Finanzierung, wir haben unverändert zum 30.09. eine sehr breite Zahl an Finanzierungspartnern, 36. Das wird sich zum Jahresende auch nochmal ein ganzes Stück erhöhen durch die weiteren Finanzierungspartner bei den neuen Objekten. Wir hatten zum Stichtag eine Zinsbindung von durchschnittlich 6,1 Jahre. Durch neue Kreditverträge, die geschlossen wurden, unter anderem für die in diesem Jahr auslaufende oder ausgelaufene, ist inzwischen die Umfinanzierung abgeschlossen, Projektfinanzierung in Wolfsburg, Nordsteimke und durch eine Refinanzierung des großen Blocks, den Sie in 2026 sehen, respektive den Großteil dieses Blockes, sind wir jetzt aktuell per heute schon bei einer gesicherten Zinsbindung von 7,2 Jahre. Das wird sich vermutlich ebenfalls zum Jahresende noch ein kleines bisschen erhöhen, weil wir auch jetzt schon an weiteren Refinanzierungen arbeiten und weil die neuen Objekte alle langfristig finanziert werden. Wir haben weiterhin hier keine Bank mit über 12% an der Gesamtverschuldung und wir finanzieren grundsätzlich mit langfristig mit Annuitätendarlehen. Wir haben derzeit keinerlei variable Finanzierungen oder andere Dinge wie beispielsweise Schuldscheindarlehen oder Anleihen, also irgendwelche Dinge, die in absehbarer Zeit komplett refinanziert werden müssten. Da ist rein gar nichts. Das ist genau der Grund, weshalb wir vom aktuellen Umfeld so stark profitieren. Das Portfolio, da hat sich dieses Jahr eine ganze Menge getan. Ich habe mir deswegen erlaubt, obwohl wir heute über die neuen Monatszahlen reden, die Landkarte von Stand Ende letzter Woche zu zeigen. weil per 30.09. die Zahl der weiteren Objekte noch deutlich kleiner war. Per heute haben wir jetzt die 13 weiteren Objekte mit drin. Wir liegen damit bei 77 Standorten insgesamt, haben annualisierte Jahresnettomieten auf das Portfolio von 26,5 Millionen, nach wie vor eine sehr hohe Vermietungsquote von 96% und die durchschnittliche Laufzeit bewegt sich weiterhin bei rund 4,5 Jahren. Laufen da, wie gesagt, 13 Zukäufe und der Verkauf von Büdelsdorf. Nur ein einziger Mietvertrag liegt bei über 4% der Gesamterträge und der Anteil der Top-Trend-Verträge ist inzwischen auf 19% geschmolzen. Das sieht man auch schön in der Portfoliostruktur auf Seite 8. Unsere größte Mietergruppe ist eine unveränderte Edeka-Vertriebslinie im Lebensmittelbereich mit gut 10%, verteilt inzwischen auf 16 Standorte. Die Schwarzgruppe steht jetzt bei 7 Standorten mit 9% unserer Mieten und so weiter. Man sieht, also auch da ist es sehr diversifiziert. Die größte Gruppe Lebensmittel ist unverändert bei knapp 40% der Gesamterträge. Konjunkturunabhängige Filialisten, also beispielsweise die Drogeriemärkte, Mieter wie Teddy oder Jysk, machen 15% aus. Heimwerker, also vor allem die Baumärkte, 13% und Mode Schuhe. Nach wie vor ausschließlich Preiseinsteiger, Discounter wie zum Beispiel Kick oder Taco oder Ernstings Family, AWG, Deichmann und so weiter. Da sind also auch unterhalb dieser hier gezeigten größten Mieter noch viele Namen, gute Namen mit drin, machen 13% aus und ja, der Rest verteilt sich dann relativ kleinteilig auf weitere Mieter. Transaktionen, ich gehe über die, die Sie schon kennen, von den Halbjahreszahlen schneller drüber. Verkauf Büdelsdorf, hat man schon erwähnt, war das einzige nicht von Filialisten geprägte Objekt in unserem Portfolio. Wir haben gekauft in Magdeburg, das war gerade noch so im ersten Halbjahr, den Edeka zum Zehnfachen der Jahresmiete. Wir haben in Brandenburg, wir dürfen jetzt nennen, nachdem wir das Objekt inzwischen gekauft haben, dass die beiden Objekte zusammen 350.000 Jahresnettomiete haben. Den Kaufpreis dürfen wir leider nicht veröffentlichen. Mieter sind hier DM bzw. Rossmann und Getränke Hoffmann. Jeweils steht direkt nebenan ein moderner Aldi-Markt. Das sind also Objekte, die sind innerhalb unseres Portfolios die modernsten, außer denen, die wir selber neu gemacht haben, wie beispielsweise Radeberg vielleicht abgesehen. Aber sehr, sehr starke Objekte im engsten Speckgürtel um Berlin. Wir haben gekauft Osnabrück, auch da dürfen wir inzwischen dann den Namen nennen, nachdem die aufschiebende Bedingung eingetreten ist. Das ist eine weitere Großstadt, wo wir hier aktiv sind, neben Magdeburg mit Hammer und McFit. Und was wir jetzt neu lesen oder was wir noch nicht besprochen hatten, ist, wir haben in Bremen einen Nettomarkt mit einer Reihe von kleinen weiteren Mietern, Fitnessstudio, Friseur und so weiter, kaufen können. Die PV-Anlage auf dem Dach haben wir ebenfalls erworben. Kaufpreis des Objekts waren 2,5 Millionen bei rund 250 Miete. Das Objekt liegt relativ im Nordwesten von Bremen mit modernen Neubauten, Wohnbauungen nebenan. Das hat so eine kleine lokale Monopolstellung. Von daher ist der Netto auch sehr zufrieden, hat auf eigene Kosten schon zweimal den Markt erweitert, modernisiert und hat auch einen überdurchschnittlich langen Mietvertrag aktuell. Wir haben ferner vor einer Woche publizieren können. Die Transaktion selber wurde schon Ende Oktober beurkundet, allerdings dann erst eine Woche später nachbeglaubigt, dass wir 6 Märkte in 6 Bundesländern eher nördlich, ich wurde darauf hingewiesen, dass manche Orte dann eher in der südlichen Hälfte schon rein geografisch sich befinden, in Lübeck, in Essen, Lübbenau, Schwarmstedt, Schmalkalden und Straßburg. Ein paar Impressionen sehen Sie rechts, etwas ausführlicher finden Sie bei uns alles auf der Homepage. Es sind jeweils Nahversorgungsobjekte, nahezu komplett mit namhaften Filialisten belegt. Auch hier dürfen wir leider die Ist-Daten der Miete erst nach Eigentumsübergang dann im nächsten Jahr veröffentlichen. Die Kaufpreise dürfen wir nicht veröffentlichen. Es sind aber alles Objekte, die auch in der Regel noch ein starkes Handelsumfeld haben, mit den üblichen Verdächtigen bei uns als Mietern. Es sind eher kleinere Objekte, deswegen die Transaktionen haben ein paar Leute sich wenig gewundert über die Auswirkungen auf den FFO, die man mittelbar ableiten konnte. Beispielsweise eben sowas wie der Sonderpreisbaumarkt oder der einzelne Hull-Up in Schwarmstedt. Das sind natürlich bei uns weit unter dem Durchschnitt liegende Mieten. Wir werden auch prüfen, ob wir diese beiden Objekte, die für uns doch ein wenig klein sind, möglicherweise perspektivisch irgendwann wieder weiter veräußern. Für den Privaten aus der Region ist das eine sehr gute Kapitalanlage. Für uns ist es eigentlich ja, nach dem Prinzip doesn't move the needle eigentlich ein Ticken zu klein. Aber sehr schöne Objekte, auch baulich alles wunderbar. Wir haben zuletzt gemeldet, schließlich noch, dass wir in Freudenstadt ein Fachmarktzentrum gekauft haben. Dort sind langjährige Mieter bzw. Erbpachtnehmer, sind Kaufland, Deichmann, ATU. Das heißt, wir bekommen hier teilweise Erbpachtzinsen statt Miete von einem der Mieter. Es ist ein sehr starkes Gewerbegebiet. Freudenstadt mitten im Schwarzwald hat ja auch generell aus topografischen Gründen wenig Alternativen von Flächen zu bieten. Es gibt hier noch eine aufschiebende Bedingung. Wir gehen aber davon aus, dass die in den nächsten, ja, spätestens 6 bis 8 Wochen eintreten wird. Und wir haben schließlich noch ein klassisches Fachmarktzentrum gekauft in Westerburg, im Westerwald, Rheinland-Pfalz. Wir haben hier einen Woolworth Reno, das ist die Kinas-Gruppe, die Marke Reno gekauft hat aus der Insolvenz der Reno, Ernstings Family und Taco. Direkt nebenan ist der Kaufland, das ist also auch damit die stärkste Handelsagglomeration, die es in Westerburg gibt. Das Objekt ist mit Baujahr 2008 ja, fast neu und von daher auch eine sehr schöne Transaktion. Kaufpreis hier 3 Millionen und bei knapp 300.000 Jahresnettomiete, ich hatte es vorhin übersprungen, Freudenstadt war der Kaufpreis 3,5 Millionen bei rund 400.000 Miete, also beziehungsweise Miete und Erbpachtzinsen addiert. Im Bestand gehe ich heute nur kurz drüber, da haben sich ein paar Sachen weiterentwickelt. Wir haben insbesondere den Umbau T-Docs, wenn auch mit etwas Verzögerung abschließen können. Der Umbau für das Fitnessstudio steht jetzt unmittelbar vor dem Abschluss. Die Übergabe ist noch für November vorgesehen. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir unsere Prognose leicht nach unten anpassen mussten, neben den auch teilweise verzögerten und wesentlich später im Jahr stattgefundenen Transaktionen. Und dann wiederum dann auch teilweise Verzögerung bei der Abwicklung, weil dann schlichtweg in diesem Jahr vor allem aus diesen beiden Mietverträgen, es gibt noch kleinere andere Projekte, wo es ähnliche Effekte gab, aber das war ein großer Brocken. Osnabrück war ein weiterer ganz großer Brocken, wo dann sehr viel später erst die Transaktion stattfand und dieses Jahr dann im Endeffekt außer Kosten quasi keinen Beitrag mehr leistet. Nordsteimke haben wir den Umbau des Fitnessstudios angestoßen. Der wird voraussichtlich im ersten Quartal stattfinden in Puderbach. Das hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht kommuniziert. Da werden wir den Norma durch einen Rossmann ersetzen. Das ist der einzige Drogeriemarkt dann im Markt. Dort sind wir in der Vorbereitung des Bauantrags. Der Umbau wird voraussichtlich ab Mai nächsten Jahres stattfinden. In Sternberg ist der Penny ja vor einiger Zeit ausgezogen. Dort haben wir mit Teddy zwischenzeitlich einen Mietvertrag geschlossen. Wir sind unmittelbar davor, mit einem Getränkemarkt auch den Vertrag zu schließen. Ich hatte gehofft, das heute schon mitteilen zu können, wer es geworden ist. Möglicherweise können wir es dann vielleicht sogar nächste Woche auf dem Eigenkapitalforum schon berichten. Hier wird der Bauantrag in den nächsten Wochen gestellt werden und dann im nächsten Jahr dann umgebaut. Dann ist das Objekt wieder voll vermietet. Und in Wittenburg sind wir ebenfalls in der Planung für den Umbau, für die Rewe-Fläche. Auch hier gehen wir von dem Bauantrag im ersten Quartal aus. Der Rewe hat allerdings auch, obwohl er schon ausgezogen ist und nebenan neu gebaut hat, noch ein bisschen Laufzeit, ist also wirtschaftlich für uns kein Druck. Insgesamt möchte ich nochmal auf unseren Investment Case eingehen. Der Schlüssel zu unserem Wachstum ist, dass wir wachsen können ohne Kapitalerhöhung, weil wir wenig Eigenkapital für die Akquisition brauchen. Wir können die Finanzierung durch eine Mischung aus Cashflow, Revalutierung von Bestandsdarlehen und selektiven Verkäufen durchführen. Wir planen weiterhin trotz der großen Zahl an Ankäufen, die wir getätigt haben und die wir in der Pipeline haben, weder Kapitalerhöhung noch Anleihen, Schuldscheindarlehen oder Ähnliches. Wir brauchen das schlichtweg nicht. Die Reallokation von Kapital sehen wir als Schlüssel zu einer starken FFO-Steigerung ohne Verwässerung durch weitere Aktien. Das heißt, wir werden Objekte, die mäßige Renditen oder zu viel Eigenkapital gebunden haben, immer wieder mal hier und dort selektiv verkaufen und können dadurch organisch aus eigener Kraft und unabhängig vom Kapitalmarkt weiter wachsen. Das ist auf Folie 18. Konkret lässt sich das zeigen, die Folie kennen manche schon, deswegen gehe ich jetzt auch etwas schneller drüber. Die Verkäufe des Jahres 2022 haben kurioserweise fast 1:1 das Eigenkapital für sämtliche Zukäufe des Jahres 2023 gebracht. man könnte jetzt auch sagen, allein der Verkauf Büdelsdorf hätte auch sämtliche Zukäufe 23 von der zugeflossenen Liquidität her abgedeckt. Nur, dass wir dann eben wesentlich weniger Miete und FFO abgegeben haben für das, was wir dann neu dann dazu gewinnen konnten durch die Zukäufe. Den Ausblick für das laufende Jahr, die Prognose haben wir etwas modifiziert. Wir gehen beim Jahresüberschuss jetzt von 4,8 statt 5 Millionen aus. Es sind zwar weitere Verkäufe im Gange, da wird aber dieses Jahr nichts mehr ergebniswirksam. Und wie schon erwähnt, hatten wir durch spätere Übergänge von zugekauften Objekten bzw. deutlich spätere Käufe insgesamt im gesamten Jahr und durch Verzögerung bei Bauprojekten, dass dann die Miete eben später zu fließen beginnt, fehlt uns hier was. Den gleichen Effekt haben wir im FFO. Hier gehen wir jetzt von 10,3 Millionen statt den bisher angepeilten 10,6 aus. Beim annualisierten FFO stehen wir allerdings deutlich über dem Plan. Hier gehen wir zum Jahresende von 12,3 Millionen aus, statt den 12 Millionen, die wir bisher eigentlich als Ziel ausgegeben hatten, weil wir eben deutlich mehr Ankäufe haben tätigen können, auch teilweise noch Mieterfolge hatten, die nicht in der Planung waren, aber erst dann irgendwann im nächsten Jahr dann beitragen und bestätigen deswegen auch die Ankündigung, dass wir unsere Dividende auch für 2024 erneut erhöhen werden. Wir werden zum ersten Quartal einen Ertragssprung haben, weil 10 weitere Objekte übernommen werden. Das hatten wir in dieser Dimension überhaupt noch nie, noch nicht mal ansatzweise. Die Mittelfristplanung ist Ihnen lange bekannt. Die werden wir etwas früher schon erreichen. Irgendwann wohl je nachdem, wie schnell die weiteren Ankäufe dann stattfinden, könnte ich mir vorstellen, dass das eher schon Richtung Jahresmitte sichtbar wird. Aber hängt naturgemäß dann immer davon ab, wann wer mit uns zum Notar geht. Aber mit aktuell 26,5 Millionen Netto-Mieten und einem annualisierten FFO von 12,3 ist es, glaube ich, ein einfacher Dreisatz, sich auszurechnen, dass wir da wahrscheinlich schon, beziehungsweise Korrektur 12,3, die wir zum Jahresende erreichen, da ist es ein einfacher Dreisatz, dass wir da wahrscheinlich schon etwas früher landen werden. Wir haben als Zusammenfassung auf Seite 22 bis jetzt dieses Jahr 13 Objektkäufe mit rund 2,7 Millionen zugekauften Mieten. Wir stehen annualisiert bei 12,1 Millionen FFO. Wir haben unsere personelle Kapazität für Immobilientransaktionen deutlich verstärkt, wobei ich muss dazu sagen, der neue Kollege hat noch gar nicht angefangen, sein Netzwerk wirklich, beziehungsweise angefangen hat er schon, aber die Transaktionen kommen nicht aus den jetzt neu angestoßenen Kontakten über den Kollegen Bernreuther, der uns seit inzwischen 3 Monaten verstärkt. Wir haben eine Vielzahl von Objekten in der Ankaufprüfung, inzwischen auch immer häufiger in Großstädten, weil der Markt offensichtlich jetzt auch auf der Kaufseite nicht mehr so viele Nachfrage hat. Wir prüfen unverändert hier und dort selektive Verkäufe, beispielsweise nach dem Abschluss von langfristigen Mietverträgen. Unsere Strategie bleibt aber, wir kaufen, um zu behalten. Wir werden im Dezember, das voraussichtlich streichen wir mal, werden wir neue Langfristziele für 2030 veröffentlichen. Werden wir dann in einer separaten Ad-Hoc-Meldung, wenn wir das insgesamt durch haben und die Beschlussfassung durch ist, publizieren. Ja, und erfreulicherweise hat sich unser Börsenkurs auch allmählich wieder in Richtung der Höchststände entwickelt. Das freut uns sehr, dass die Arbeit dann auch auf die Weise Anerkennung findet. Ja, damit bin ich mit meiner Präsentation durch und freue mich auf zahlreiche Fragen.
Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon, um diese anzumelden. Ist diese Frage in der Zwischenzeit bereits beantwortet, können Sie Ihre Frage zurückziehen, indem Sie erneut 9 und Stern drücken. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. So, die erste Frage kommt von Andreas Plaisir, Warburg Research.
Guten Morgen, Matthias. Hallo. Ich habe drei Fragen. Und zwar einmal die leichte Anpassung der Guidance für FFO und Net Profit ist nachvollziehbar. Mich würde einfach mal interessieren, diese Verzögerung bei Umbaumaßnahmen, bis der Mieter auch reinkommt, ist das ein genereller Trend, den ihr beobachten könnt, oder sind das immer ganz spezifische objektbezogene Sachen, die da einen schnelleren Umbau letztendlich nach hinten verschieben? Die zweite Sache ist Gefahrenübergang. Ihr habt ja relativ viele neue Objekte erworben. Vielleicht kannst du noch mal was da zu dem Gefahrenübergang sagen. Und du hattest noch mal angesprochen, dass eine größere Pipeline vorhanden ist. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen bis Jahresende. Wenn jetzt noch Transaktionen abgeschlossen werden, ab wann könnten die frühestens zum Ergebnis beitragen? Gibt es da noch eine Sache, dass bis zum 31.12. viele Sachen unter Dach und Fach gebracht werden und ab 1.1. das schon dazu beitragen kann? Oder ist es dann doch eher der 1.4.? Und das zweite Themenbereich, Thema Finanzierung, und zwar geht es da einfach nochmal darum, wie die aktuellen Konditionen sind nach den Zinssenkungen, wie viel Prozent ihr finanzieren könnt vom Kaufpreis und vielleicht auch nochmal ein bisschen was zur Anfangstilgung, was die Banken da gerade haben wollen. Danke.
Ja, weil das jetzt doch einige waren, würde ich jetzt mal schnell durchgehen. Also Umbau, ja. Es gibt bei Umbauten selten, dass es dann am Ende unerwartet schneller geht. Das ist ja quasi unmöglich. Dass es länger dauert, ist ja eher die Regel, wobei es eigentlich weniger ein systematisches Problem ist, sondern dann doch eher individuelle Sachen sind. Wenn man eine Wand aufmacht, dann stellt man manchmal fest, dass sind Sachen drin, mit denen man nicht gerechnet hat. Oder es sind irgendwie Lieferprobleme bei irgendwelchen Sachen oder ein Handwerker fällt aus, eine andere Baustelle hat sich verzögert, deswegen kann er bei uns plötzlich nicht rechtzeitig sein. Es gibt neue Themen, die im Bau, in der Umbauphase aufkommen mit dem Mieter, dass hier plötzlich noch neue Wünsche oder irgendwie Unklarheiten auftreten. Also sind in der Regel sind es pro Baustelle individuelle Dinge. Manche Projekte laufen dann relativ planmäßig durch, ohne nennenswerte Verzögerung, aber es gibt dann auch tatsächlich Fälle, wo es dann doch mal länger dauert. Das ist, selbst wenn man am Anfang sich immer einen Puffer bei der Zeitplanung lässt, hatten wir auch in der Prognose natürlich im Hinterkopf, dass es immer Verzögerungen gibt, dann rechnen wir mal 1-2 Monate länger. Aber wenn es dann halt plötzlich 6 werden, ja, das ist dann nicht vorherzusehen. Das ist auch, also wir haben insgesamt von Einzelfällen mal abgesehen, haben wir tatsächlich unsere Projekte doch relativ planmäßig auf der Zeitschiene durchgekriegt. Aber es ist halt einfach, es ist einfach es sind zu viele Komponenten, die reinspielen, die das beeinflussen können. Es gehört einfach zum Umbauprojekten dazu, dass es dann auch mal im einen oder anderen Fall ist halt ärgerlich, wenn es hier, so wie hier dann im größeren Umfang dann auch wirtschaftlich dann was dann ausbleibende Mieten dann, also später erst beginnende Mietzahlungen dann sich auswirkt. Das waren ja auch zwei recht große Flächen mit Hedox und Fitnessstudios sind ja zusammen, sind das irgendwie fast 3000 Quadratmeter, um die es hier geht. Das ist also auch für unsere Verhältnisse sehr große Dimension. Bei kleineren Projekten merkt man das dann gar nicht, wenn hier mal 10.000, 20.000 Euro Miete dann erst später beginnt zu fließen. Bei den neuen Objekten, du sprachst von der vom Gefahrenübergang. Ich nehme an, das gemeint ist der Nutzen-Lastenwechsel. Der wird bei den neu gekauften Objekten zum größten Teil, wenn es planmäßig läuft, zum 1.1. stattfinden. Das macht dann ohnehin aus verwaltungs- und abwicklungstechnischen Gründen Sinn, das möglichst so zu regeln. Das hängt natürlich dann auch teilweise an externen Faktoren, wie beispielsweise, wie schnell die Ämter sind. Das haben wir jetzt beispielsweise in Osnabrück erlebt. Da war eine kuriose Verzögerung, ist, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht auf sage und schreibe 16 Quadratmeter geltend gemacht hat. Momentan ist noch unklar, wie lange das die Sache noch verzögert. Wir gehen davon aus, dass es jetzt kurzfristig vollends geregelt werden kann, aber hat uns jetzt dann auch alleine dieser eigentlich eher lächerliche Faktor hat uns dann jetzt nochmal einen Monat gekostet und andere Faktoren haben davor auch dann schon verzögert. Grundsätzlich ist es so, dass ab dem Datum des Kaufvertrags bis zum tatsächlichen Nutzen-Lastenwechsel unter 6 Wochen ist utopisch. Das ist einfach nicht zu schaffen normalerweise. Realistisch sind 3 Monate. Je nachdem, wie komplex die Transaktion ist, wie viele Ämter, auch wo die Ämter involviert sind. Es gibt Bundesländer oder Kommunen, die sind sehr schnell. Und es gibt auch andere, wenn da halt nur mal eine Person gerade die einzige Person ist, die dann Auflassungsvormerkung oder Grundbuchanträge generell bearbeiten kann, die ist dann wiederum krank oder im Urlaub oder hat Schulungen. Dann passiert auch mal 3 Monate im Worst Case dann mal nichts. Also wir haben auch schon Fälle erlebt, wo es dann mehr als ein halbes Jahr dauert. Von daher, um die Frage konkret zu beantworten aus der Pipeline, wenn jetzt noch irgendwas unterschrieben wird dieses Jahr, das wird definitiv für dieses Jahr gar keinen Einfluss mehr haben, höchstens Kosten. Es wird aber mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht zum 1.1. übergehen. 1.4. ist realistisch. Kann aber auch sein, dass es dann teilweise Sachen sind, die dann erst im zweiten Halbjahr nächsten Jahres dann kommen, je nachdem, wie lange die Abwicklung dauert. Also die Sachen, die wir jetzt im Augenblick am konkretesten sehen, würde ich jetzt mal vom Bauch her sagen, die könnten ab 1.4. dann Beiträge bringen.
Okay.
Die Finanzierung war eine weitere Frage. Da hat sich durch die Zinssenkung für uns wenig bewegt, weil am langen Ende hatte das kaum Einfluss. Es war eher am kurzen Ende ja dann eine Entlastung. Da liegen wir nach wie vor irgendwo zwischen 4 und 5, vielleicht inzwischen eher auch mal ab und zu bei einer hohen 3. Also die, das ist aber dann schon ein bisschen Glückssache, dass dann alles zusammenpasst. Dann kann es auch mal noch eine 3 vorm Komma sein. Es spielt aber nach wie vor für uns eine untergeordnete Rolle. Das haben wir seit Firmengründung immer wieder betont. Bei unserem Geschäftsmodell ist das absolute Zinsniveau nachrangig. Das mag Leuten immer irgendwie unlogisch erscheinen, ist aber tatsächlich für uns ist sehr viel wichtiger. Und das ist die zweite Hälfte der Frage, die Finanzierungshöhe. Wir können die meisten Objekte voll oder annähernd voll auf den Nettokaufpreis finanzieren. Das heißt, wir haben dann die Kaufnebenkosten zu zahlen. Das sind dann vereinfacht gesagt im Durchschnitt irgendwie je nachdem, ob Makler involviert sind, welches Bundesland, Stichwort Grunderwerbsteuer, die liegt ja zwischen 3,5 in Bayern und 6,5% in diversen anderen Bundesländern, liegen also die Kaufnebenkosten so um die 10%. Die müssen wir eigentlich grundsätzlich immer einsetzen. Und ansonsten haben wir in der Regel Finanzierungsquoten, die liegen größer 90% auf den Nettokaufpreis, häufig dann auch bei 95% oder gar sogar bei 100%. Und da hat sich auch jetzt nichts geändert. Also wir werden auch dieses Jahr praktisch alle Objekte weitgehend voll oder voll finanzieren können.
Und mit der Anfangstilgung, ihr sagt ja auch...
Ja, Entschuldigung, ja, genau. Anfangstilgung, es ist typischerweise, ist die Annuität, also sprich Zins plus Tilgung zusammen, bewegt sich im Bereich zwischen 7% und 8%. Dass bei uns jetzt auf der Finanzierungsfolie die 4% auftaucht, das ist quasi eine Mischkalkulation oder ein Mischwert, der daraus resultiert, dass wir früher ja auch teilweise noch Zinsen hatten von 2% oder drunter, damit dann eben auch Tilgung manchmal von bis zu 5% hatten. Jetzt ist die Anfangstilgung bei irgendwo eher so bei 3% bis 4% in dieser Range. Also im Paket sind es dann erneut ungefähr zwischen 7% und 8%.
Okay, danke.
Wir kommen jetzt zum nächsten Fragesteller. Das ist Marcel Gaub von der Landesbank Baden-Württemberg. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Morgen. Auf meiner Seite zwei kurze Fragen. Einmal durch den doch starken Bestandsaufbau und auch die weitere Planung in den kommenden Jahren. Ist es personaltechnisch in dem Moment noch stemmbar oder sind hier weitere Zuwächse geplant? Und zum anderen die zweite Frage. Insgesamt sehen wir ja im Moment eine eingetrübte wirtschaftliche Situation insgesamt in Deutschland. Inwieweit wirkt sich das auf die Durchsetzung von Mietanpassungen dann aus? Also sieht man da verstärkt intensivere Verhandlungen, weil auch die Mieter einfach an der Stelle dann in gewisse Schwierigkeiten kommen oder lässt sich das nach wie vor in der entsprechenden Historie, wie man es auch kennt, durchsetzen? Vielen Dank.
Ich fange jetzt erstmal hinten an, weil das die kürzere Sache ist. Wir sehen da keine wirkliche Veränderung. Die Mieter haben immer schon, wenn eine Indexmietanpassung kommt, dann versucht, ob man da nicht drüber reden kann, ob man da vielleicht dann Laufzeit verlängern und dafür dann die Anpassung aussetzen oder nur die Hälfte oder später erst oder ähnliches. Das lehnen wir in den meisten Fällen freundlich ab und bedauern, dass das nicht möglich ist, weil unsere eigenen Kosten ja schließlich auch steigen. Da sehe ich keine wirkliche Veränderung. Wenn der Standort gut ist, dann ist eine Mietanpassung um 6%, 8% oder 10% auch nicht der wichtigste Faktor. Dem Handel geht es insgesamt nach uns, also im Nahversorgungsbereich möchte ich betonen, geht es insgesamt gut. Lebensmittler haben eher dann das Problem, dass sie gerne investieren möchten, neue Standorte machen und da an der Stelle dann die Baukosten steigen und die typische Projektentwicklung nicht mehr so funktioniert wie früher. Man gibt einen Mietvertrag, der Projektentwickler baut und irgendein Fonds kauft, das neue Objekt zu Höchstpreisen. Der Teil macht den Lebensmittlern eher. Da wird eher dann der Fokus drauf gelegt, als dann der Versuch, dann bei uns hier irgendwelche Indexanpassungen dann irgendwie ein bisschen flacher zu halten. Also es gibt regelmäßig Diskussionen. Es ist aber kein wirklich großes Thema. Im Bestand können wir ansonsten Mieten in der Regel ja nur anpassen, wenn wir investieren, weil die Mieter typischerweise Laufzeit plus Optionen haben. Höchstens bei kleinen Mietern können wir hier und dort mal einen übernommenen Mietvertrag, der nur kurze revolvierende Jahreslaufzeiten beispielsweise hat, dann neu verhandeln. Das machen wir auch regelmäßig. Das ist aber von der Gesamtdimension her nichts, was eine große Auswirkung dann auf die Gesamtzahlen hat. Personal Das ist ein Thema, das mit dazu beigetragen hat, dass wir jetzt die Prognose geringfügig reduziert haben für das laufende Jahr, weil wir jetzt schon im Vorlauf Personal aufgebaut haben, im Prinzip quer durch die gesamte Firmenstruktur, weil wir auch investiert haben teilweise in Wachstumsdinge, Stichwort Digitalisierung. Auch hier haben wir dann einiges gemacht und das trägt dann auch ein wenig bei, weil wir wissen, wir müssen ab 1.1. 10 weitere Objekte stemmen und vermutlich dann im Laufe des Jahres noch eine ganze Menge mehr, haben wir dann eben auch uns verstärkt, genauso auch den Transaktionsbereich, die hier auch eben zusätzliche, uns sind inzwischen zu viert in diesem Bereich, am Jahresanfang war ich noch alleine, also das zeigt dann, glaube ich, auch und die Auswirkungen daraus sieht man immer mit Zeitversatz. Also wir haben ja definitiv einiges gemacht. Wir sind jetzt bei 42 Mitarbeitern per heute insgesamt. Und ich denke, das wird im nächsten Jahr sicherlich auch noch ein bisschen weitergehen, wobei da natürlich auch gewisse Dinge dann nicht ausgebaut werden müssen. Aber die Projektentwicklung als Beispiel, die muss zwingend nachwachsen, damit wir auch den Bestand in der Lage sind, die Qualität der Objekte im Portfolio hochzuhalten und nicht irgendwann das, was vorne zugekauft wird, hinten wieder wegbröckelt. Es ist wie überall im Markt nicht einfach, gute Leute zu finden, aber wir haben hier, glaube ich, auch dank der Firmenkultur, wir haben einen großen Effekt, dass Mitarbeiter, die hier bei uns zufrieden sind, glücklich sind, weitere Mitarbeiter weiterempfehlen. Und das hilft uns dann auch, das auszubauen. Wir haben außerdem auch uns geografisch hier sehr dezentral aufgestellt. Wir haben nicht nur in Berlin Leute, wir haben inzwischen ein Büro in Pirna, das also angemietet ist es, nur ist es noch nicht nutzbar, die Möbelausstattung dergleichen fehlt noch, aber damit haben wir dann eben auch in der Region einen weiteren Andockpunkt, was uns auch dann ermöglicht, dann dort weitere Leute dazu zu gewinnen. In Pirna haben wir dann mehrere Mitarbeiter, die aus dem Homeoffice heraus bisher gearbeitet haben, die dann dort dann sich jetzt quasi ein Büro gemeinsam nehmen konnten. Wir haben einige Mitarbeiter, die insgesamt sind wir in 6 Bundesländern mit Mitarbeitern vertreten, die also auch teilweise dann Homeoffice haben. Wir haben durch den Herrn Bernreuther jetzt in München ein Shared Office, ein Standort, aber auch das wäre grundsätzlich ja, wenn sich dann dort irgendwo jemand meldet, der Immobilien verwalten möchte, dann hat man da schon mal einen kleinen Andockpunkt. Das macht uns dann unabhängiger davon vom sehr umkämpften Berliner Markt, was Personal angeht, dass wir auch Leute komplett im Homeoffice in der Lage sind anzustellen. Aber das ist insgesamt ein großes Thema, weil ohne weiteres Personal kann man das Wachstum natürlich nicht dauerhaft bewältigen.
So, vielen Dank. Bevor wir zum nächsten Fragesteller kommen, nochmal der Hinweis, Sie können noch Fragen stellen oder anmelden, indem Sie 9 und Stern drücken. Und der nächste Fragesteller ist Christian Oceano von der AV Bader.
Yeah, hello. Could you hear me?
Yes.
Splendid. I will ask 3 questions, taking them one by one maybe. The first is about the balance sheet. Do you confirm that you don't need to reach the 350 million euros of assets for reaching the guidance next year, which would be a good news, obviously, because the business would be less capital intensive?
Sorry, I didn't get that. I think you mean if we are able to reach that without capital increase or something?
No. One of the targets of the 2025 plan was the assets of 350 million euros.
Yes.
So I presume you are able to reach the free cash flow, FFO, and other operational metrics without having to reach such threshold, right?
I still don't get it. I'm sorry. My English isn't good enough, I think. We think that we reach our targets of the midterm plan 2025
yeah.
earlier. Of course, cool. we mainly focus on the FFO, the annualized FFO, and the net rent annualized. The portfolio size is an indirect size because it depends on how the valuator calculates that. For example, if we would calculate today our annualized FFO with, let's say, 13 times net rent, I think we would be already there. If you would reduce that to 10 times net rent, there's still a long way to go. I believe that the multiples might be a little bit higher probably at the end of this year because of the lower yield, of the lower interest rates. but that's not in our hands completely. If we increase the portfolio, we will reach this 350 earlier or later.
Okay, right. The second question is after Büdelsdorf, do you have other asset rotation inside on the maybe an order of magnitude or a schedule about this?
Yes, we have signed a contract to sell another property, but it takes some time to there's still building right. We believe that might be possible within the spring of next year, probably. But probably the transaction won't be closed in the first half of next year. So that's nothing we can talk about details at the moment. We have several other transactions we are working on, but partly it's food retailers who are willing to buy a property from us, and they are not the fastest transaction partners. So we are not under pressure to sell anything. We have some property we might sell because of the yield we have on our on the equity which is in the property, but at the moment we don't need to sell anything for the next transaction or something.
Okay, and the last one is about top line EBITDA on the one hand and FFO on the other hand. Do you believe that after 2025 those two components could continue to diverge slightly? I mean, FFO growing a bit lower than top line and EBITDA.
Difficult question, because on the one hand it depends on what we buy in the future, how it is financed, and how, for example, is the part which is on the building and the part which is on the land plot. So this figure is mainly something which depends on several different and not overall factors that we can't control. For example, if we have a much higher financing on the property, just in case, if we that would of course reduce the FFO. But isn't influencing the EBITDA. For example, if we have refinancing in a big size of our portfolio, in the first step it would reduce the FFO. Then we would reinvest in new property, and both lines, EBITDA and FFO, would increase. But the difference might be bigger after that. If we have a refinancing today of 10 million. So we get in 10 million cash, but we would have, let's say, 400,000 additional interest payments. That's close to one-to-one reducing the FFO. But with those 10 million on hand, we could buy property of 50, maybe even 80 million, and would generate, of course, additional, many million additional of FFO. But the relation of EBITDA and FFO is nothing we are looking at. It's just a figure which is resulting out of the structure of this financing and how the building or the purchase price has to be put on a land plot and on building, because land plot isn't written down. So if we have, let's say, in Munich, if you have a huge part of the purchase price would be on the land plot, so there is little to write down.
Yeah.
So the same purchase price would lead to a lower writing down in the balance sheet in the P&L. Without any changing anything for us concerning the calculation on the property. I hope you understood that it's a very technical thing, but the short message is we don't look at EBITDA versus FFO. We mainly look at growth of FFO, annualized FFO. That's our main target, to increase this figure.
Great. And one last question, if I may, about interest rates. What is currently market conditions for you, not as a percentage for subscribing debt, but versus what it was 6 or 9 months ago? Improving, stable, deteriorating?
I would say stable, maybe a little bit better, but it's very difficult to compare because that depends on the property we buy. It depends on the region we buy. Eastern Germany is a little bit more expensive than Western Germany, for example. Bigger towns might be cheaper than small towns. It depends on the single bank. We have huge differences for one and the same property if we ask two or three banks sometimes. The general trend, I would say, is a little bit better, a little bit lower, but more closer to stable than lower. It's not really a trend. You can really see that, for example, this high 3 point something percent is a realistic expectation for most financings. We are happy if we get 4.5% with a 100% purchase price financing, but of course we're a little bit more happy if there's even a lower interest rate.
Brilliant. Thank you.
So, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben noch die Möglichkeit, wir warten noch einen kleinen Augenblick, um Ihre Frage anzumelden. 9 und Sternchen auf der Telefontastatur. Gut, aktuell gibt es keine weiteren Fragen. Dann übergebe ich wieder an Matthias Schrade.
Ja, dann bedanke ich mich herzlich für das große Interesse. Wir stehen für diejenigen, die sich noch nicht gemeldet haben, auch am nächsten Montag bis Mittwoch auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt zur Verfügung. Wir sind zwar schon sehr weitgehend ausgebucht mit One-on-Ones, aber gerne auch einfach eine Mail schreiben, dass wir dann uns vielleicht am Rande treffen. Es gibt ja auch Abendveranstaltungen. Ja, und dann ansonsten freue ich mich auf den nächsten Call. Voraussichtlich dann Ende Februar mit den vorläufigen Zahlen für 2024.